Ein herzliches Grüß Gott meinerseits, liebe Grüße von der Gemeinde in Ensingen habe ich mitgebracht und hiermit weitergegeben. Hier vorne liegt dieses Liederbuch. Keine Botschaft für mich irgendwie. Gut. Ich habe heute beim Herfahrer auffälligerweise zwei Greifvögel gesehen. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Einmal so ein Sperber oder so, der gerade eine Maus jagt. Und dann saß ein Bussard so auf einem Pfosten und hat so schön in die Gegend geguckt. War interessant, so die Natur dann so zu erleben. Auf diese Art und Weise. Aber es ist mir einfach aufgefallen beim Herfahren. Ist mir, ohne zu wissen, was ich jetzt damit machen soll. Ich haue euch einfach hin. Und, der pleite Geier. Dazu später mehr. Nee, Quatsch. Ja, eigentlich habe ich eine andere Botschaft, die da lautet, es gibt Hoffnung. So habe ich die Predigt heute überschrieben. Ich habe festgestellt, die PowerPoint, die ich dazu erstellt habe, die ist dermaßen fehlerhaft, dass das eine richtige Herausforderung wird für dich, Marco, weil die Animation nicht stimmt. Das heißt, da kann manchmal der dritte Punkt als erstes kommen. Ist mir nicht aufgefallen. Tut mir leid, aber du klickst dann einfach die Folie durch, bis alles da ist und dann wird es schon irgendwie werden. Wir hatten ja am Dienstag Gemeindevorstand, Evaluationsbogen erarbeitet. Eine Frage war, wie fehlertolerant sind wir? Das wäre jetzt so ein Praxistest. Ja, ihr Lieben, mal eine ganz platte Weisheit vorneweg, heute zum Ewigkeitssonntag. Alle Menschen müssen sterben. Das wissen wir, ist bekannt. Alles ist vergänglich in dieser Welt. Ich erinnere mich da gerne an einen Freund meines Vaters. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Er war Zimmermann, der hat viel geholfen auf dem Hof, viel Bauliches. Und er hat immer gesagt, wir bauen nicht für die Ewigkeit. Also wir bauen gut und sauber, aber nichts, was wir machen auf dieser Erde, ist für die Ewigkeit. Das habe ich mir gemerkt. Also wir strengen uns schon an mit dem, was wir machen. Aber im Bewusstsein, es ist alles, was wir machen, vergänglich. Um den Tod kommen wir nicht herum. Und obwohl uns das bewusst ist, fällt es uns schwer, diesen unliebsamen Gast, der uns dann doch hin und wieder besucht, zu akzeptieren. Den Gedanken an den Tod, gar an den eigenen Tod, den schieben wir doch lieber von uns weg. Lieber im Hier und Jetzt leben und handeln. Manche von uns wurden vielleicht im vergangenen Jahr, also im vergangenen Kirchenjahr, mit dem Sterben konfrontiert, haben vielleicht einen lieben Menschen verloren, Mutter, Vater, Ehepartner, Bruder, Schwester, Arbeitskollege, Kollegin, Freund, Freundin. Wie auch immer, die Verstorbenen waren unsere Weggefährten, Teil unseres Lebens. Wir haben sie geliebt, wir haben eine gemeinsame Geschichte, gemeinsam gelacht, geweint, gezittert, gehofft, gestritten. Und nun sind sie fort und wir vermissen sie. Alle Menschen müssen sterben. Manch einer nach unserem Ermessen viel zu früh. Die einen plötzlich und unerwartet, die anderen nach langer Krankheit. Schmerzlich ist der Abschied so oder so. Was kommt danach? Alle Menschen müssen sterben, auch wir sind irgendwann an der Reihe und wir fragen, was kommt danach? Kommt danach noch etwas? Ich hoffe, dass ihr glaubt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass ihr Hoffnung habt, dass noch etwas Schönes, Besseres, eine andere Welt kommt, der neue Himmel, die neue Erde. Auch unsere Glaubensvorfahren, wenn ich das mal so sagen darf, hatten diese Hoffnung. Sie haben ihre Hoffnung mit ihren Worten und ihren Bildern festgehalten. Wir können davon in der Bibel lesen. Und heute möchte ich so einen Bibelabschnitt, ein Bibelwort in den Mittelpunkt stellen. Es steht in Daniel 12, die Verse 1b bis 13. Da steht geschrieben, Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Jedes Dokument, jeder Text, jedes Lied, jedes Bild ist ein Zeugnis auch seiner Zeit. Dieser Text aus dem Buch Daniel ist vermutlich im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden. Zu der Zeit ging es geschichtlich, politisch hoch her in Palästina. Das Land wurde in das Seleukidenreich eingegliedert. Seleukidenreich war das quasi Nachfolgereich von Alexander dem Großen. Griechische Einflüsse wurden immer größer. Hellenismus hielt den Einzug, so sagt man das im Fachbegriff der Hellenismus, also wie soll man sagen, die Vergriechlichung der Welt. Griechisches Gedankengut nahm Einfluss. Das war modern und schick, war der damalige Zeitgeist. Die alte jüdische Religion, der jüdische Glaube galt für manche zumindest als altmodisch und langweilig. Antiochos der Vierte Epiphanes war der Herrscher damals in Israel und er hat Dinge eingeführt, die waren für fromme Juden ein Graus. Und es gab Widerstände, Aufstände, es kam zu Spaltungen, Aufständen, es floss Blut. Also die Gesellschaft war gespalten. Wer dem Gott Israels nicht mehr treu war, der galt als Verräter, als Abtrünniger. Und in den Augen anderer waren die frommen Leute rückständig und altmodisch. Wie damit umgehen? Wer, wenn nicht Gott selbst, sollte für Ordnung sorgen? Es wird geschehen, so haben die Menschen gehofft. Gott wird handeln, nicht irgendwann, sondern in naher Zukunft. Damals herrschte im Land so eine Art Endzeitstimmung, alles geht zu Ende. Wie soll es weitergehen? Es kann so nicht weitergehen, es geht auf das Ende zu. Gott richtet. Denn Gott ist mächtig. Nichts anderes bedeutet der Name Daniel. Gott richtet, Gott ist mächtig. Und sein Name ist, wie so oft, Programm. Der Allmächtige wird die Schreckensherrschaft im Land beenden und sein Königreich aufrichten. Er wird Gericht halten und die Seinen oder den Seinen zu ihrem Recht verhelfen. Verständlich, diese Gedanken, dieser Wunsch, Gott sorgt für Recht und Gerechtigkeit, Gott sorgt für Ordnung. Menschen, die der Willkür ausgeliefert sind, sie sehen in Gott die letzte Rettung. Daniel ist überzeugt, wer hier im Leben zu Gott gestanden hat, ihm treu und auf seinen Wegen gewandelt ist, der darf hoffen. Aber worauf? Daniel schreibt es so auf: Alle, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, werden errettet werden. Das klingt gut, irgendwie tröstlich. Die Namen der Gotteskinder sind notiert. Nicht vergessen, Gott schreibt sie in ein Buch und alle, die in diesem Buch verzeichnet sind, werden leben. Ihr kennt Jesaja 43, Vers 1. Weiß jemand auswendig? Genau, fürchte dich nicht, Israel und Jakob, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auch da ist der Name einfach wichtig. Durch Bekehrung und Umkehr sind wir Gottes Kinder, getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Namen hängt viel, ein ganzes Menschenleben, Höhen und Tiefen. Und wenn wir heute die Namen derer verlesen, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind aus unserem Bezirk, dann erinnern wir uns an diese Menschen, hören ihre Namen und wer sie gekannt hat, wird sich an sie erinnern. Alle, die im Buch stehen, werden errettet werden. So lesen wir bei Daniel. Das Lukas-Evangelium nimmt diesen Gedanken auf und ergänzt: Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und auch in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, ist vom Buch des Lebens die Rede. Das klingt hoffnungsvoll. Ich vertraue, dass unsere Namen im Buch Gottes stehen, dass mein Name im Buch Gottes steht, und ich lade euch ein, diese Hoffnung zu teilen. Was Daniel hier andeutet, ist das Ende der Gottesferne. Gott erweckt die Toten. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Klingt jetzt nicht so spektakulär, oder? Hat man schon mal gehört. Aber für die, die diese Worte zum ersten Mal gehört haben, dass es so etwas wie Auferstehung gibt, war das etwas ganz Neues. Und Daniel ist sozusagen der Erste im Alten Testament, der diesen Gedanken der Auferstehung und Auferweckung so formuliert. Dieser Gedanke war neu. Sonst war immer klar, wer stirbt, kommt ins Totenreich, und Gott hat mit dem Totenreich nichts zu tun. Das Totenreich ist der Ort der Gottesferne. Gott geht nicht in das Totenreich. Wer tot ist, ist weg von Gott. Und hier heißt es, dass Gott sie aus dem Staub der Erde erwecken wird. Die Grenze zwischen Gott und den Toten ist aufgehoben. Im Psalm 139 lesen wir: Führe ich gen Himmel, so bist du da, betete ich mich bei den Toten, so ich siehe, so bist du auch da. Oder in unserem Glaubensbekenntnis, wer es kennt, der weiß, da heißt es von Jesus Christus: hinabgestiegen in das Reich der Toten. Also es gibt keinen Ort mehr, an dem Gott nicht gegenwärtig wäre. Egal wo ich bin, Gott sieht mich. Der Schöpfer ist bei mir, seine Macht überschreitet Grenzen. Nichts, selbst der Tod, kann mich von Gott trennen. Darauf vertraue ich. Auferweckung, Auferstehung, er weckt mich alle Morgen, so meine Hoffnung, auch am jüngsten Tag. Der Tod wird häufig mit dem Schlaf verglichen. Regungslos liegen wir da, doch wenn Gott uns auferweckt, dann richtet er uns auf, macht uns lebendig. Er richtet uns auf. Da schwingt auch ein Wort mit, das manchmal ein bisschen Angst macht. Im Aufrichten steckt das Wort Gericht. Und dann denken wir vielleicht an die schrecklichen Bilder aus dem Mittelalter, wo den Menschen mit dem Gedanken des Gerichtes Gottes Angst gemacht wurde, damit sie auch kräftig spenden. Gute Methode, Angst zieht immer. Den Menschen Angst machen und eine Lösung anbieten, beste Geschäftsmodell, das es gibt. Vielleicht müsste ich es auch mal anwenden, weiß es nicht. Aber ihr seid nicht so schreckhaft. Viele werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Auch das lesen wir bei Daniel. Es wird aussortiert. Im Gericht wird sortiert. Wie gehen wir mit diesem Wort um? Ich erinnere nochmal an die Zeit, in der diese Worte entstanden sind, und denke, ja, das passt. Das Gericht Gottes, es zielt ja auf Gerechtigkeit. Es soll etwas zurechtgerückt werden. Das, was damals geschehen ist, es konnte nicht so stehen bleiben. Es musste etwas wiederhergestellt, wiederhergerichtet werden. Das Gericht Gottes richtet wieder her. Es schafft einen gerechten Zustand. Die Toten werden leben. Das hat Gott Daniel offenbart. Es gibt Hoffnung, die Auferweckung vieler. Wer glaubt, wird leben. Wer gehört dann letztlich dazu? Wer steht im Buch? Die Treuen, die Verständigen, die anderen gezeigt haben, was im Sinne Gottes ist, die auf seinen Wegen gewandelt sind, nach seinem Vorbild gelebt haben, sie gehören dazu. Sie werden leuchten, sie werden strahlen wie Sterne. Auch so ein schönes Bild, das im Buch Daniel hier beschrieben wird, weil Auferstehung hat etwas Lichtvolles. Kennen wir von der Ostergeschichte her, da spielt Licht eine wichtige Rolle. Glaubt ihr, dass eure Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens? Ja. Wir dürfen das glauben. Wir dürfen es hoffen, weil wir verankert sind in Jesus Christus, in seinem Sterben und Auferstehen sind wir hineingenommen über den Sieg, über den Tod. In Jesus Christus werden wir leben und auferstehen. Wer an mich glaubt, wird leben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Der Glaube ist der Weg zum himmlischen Vater, zu Gott. Glaubst du das? Der Glaube ist der Weg zum himmlischen Vater, zu Gott. So vertraue ich auf die grenzenlose Liebe Gottes. Ich vertraue darauf, dass Gott die Welt nach seiner Weise richten und wieder herrichten wird, nicht mehr und nicht weniger. Und für mich bedeutet das, dass ich mein Leben in Gottes gütige Hände lege, auf ihn vertraue. Es gibt Hoffnung. Manche haben sich in den letzten Monaten von lieben Menschen verabschieden müssen, schmerzlich erfahren müssen, dass eine Lücke da ist, loslassen. Manche haben wir zu Grabe getragen, in Gottes Erde gelegt. Wir können nichts mehr tun, nur vertrauen. Vertrauen, dass Gott mächtig ist. Und heute lassen wir uns von Daniel sagen, es gibt Hoffnung. Alle Menschen müssen sterben, aber Gott wird viele erwecken. Amen.